Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Schwere Panzer für die Ukraine. Mit dieser Entscheidung hat sich der Kanzler viel Zeit gelassen und über Wochen auch Spannungen mit Verbündeten und in der eigenen Koalition in Kauf genommen. Von großer Bedeutung sind die Ankündigungen aus Berlin und auch aus Washington in jedem Fall für die Ukraine. Dort hat man schon lange auch nach schweren Kampfpanzern gerufen. Peter Sawicki ist für uns im Moment in Kiew. Wie fällt denn bei der Regierung in Kiew das Echo auf die Entscheidung in Berlin aus?
Also rundweg positiv, Herr Barenberg, das wurde jetzt auch nochmal mit Nachdruck betont. Im Prinzip ist es egal, welche Persönlichkeit, welche Person, welchen Vertreter der Regierung man da hört, beziehungsweise wer sich da zu Wort äußert, zu Wort meldet. Und das hat natürlich auch wieder der Präsident getan, Volodymyr Zelensky, in seiner Videobotschaft, und hat auch Olaf Scholz ausdrücklich nochmal gedankt, aber auch öffentliche Akteure, wie er es genannt hat, die diese Panzerkoalition ermöglicht haben. Vielleicht hatte er da Personen wie Agnes Strack-Zimmermann von der FDP im Blick, die ja immer wieder zum Beispiel darauf gedrängt hatte. Und Zelensky sagte, das sei eine Stärkung in die Defensive Europas insgesamt, und hat aber auch bereits den Blick wieder nach vorn gerichtet und über Kampfjets und Langstreckenraketen gesprochen, auf die man sich jetzt konzentrieren müsse, was ja in der Form bisher strikt abgelehnt wird im Westen, zumindest in Deutschland vielerorts.
Sie hören sich viel um in Kiew und auch in anderen Teilen des Landes. Was ist Ihr Eindruck? Was sagen die Menschen zu dieser Entscheidung?
Das ist für viele ein zentrales Thema, auf das man oft auch direkt angesprochen wird, wobei man da Unterschiede durchaus zwischen Zivilisten und dem Militär vernehmen kann. Bei den Zivilisten hört sich das oft dann etwas besorgter an. Da wird man auch mit Nachdruck auf die Dringlichkeit von solchen Lieferungen angesprochen. Und da sind ganz unterschiedliche Personen, die man auf der Straße trifft, aber auch zum Beispiel ein Priester einer orthodoxen Gemeinde in der Westukraine, mit dem wir gesprochen haben. Beim Militär ist das sicherlich auch immer nur ein Ausschnitt des Meinungsbildes, auf das man trifft. Da hängt es auch von der Region ab, wo die Gefahrenlage vielleicht dann eben stärker ist. Da hört sich das anders an als im Nordwesten, wo wir zuletzt unterwegs waren. Grundsätzlich ist es beim Militär so, dass da keine Forderungen erhoben werden, dass man dies oder jenes unbedingt braucht. Das sind dann oft eher diplomatische Formulierungen, wo es dann zum Beispiel aber heißt, dass westliche und auch deutsche Militärtechnik ausdrücklich, dass die gern gesehen ist, dass die sehr gut sei und dass man sich wünsche, so wird das dann oft formuliert, dass es möglichst viel davon gibt, um die eigenen militärischen und damit auch politischen Ziele erreichen zu können, wofür man aber kein Verständnis in Militärkreisen hat. Das ist interessant für Argumente jene, wie dass es zu viele Panzertypen in der Ukraine jetzt vielleicht geben könnte, dass die Ausbildung zu lange dauern würde. Das hält man hier für eine Ausrede.
Jetzt haben wir seit gestern gehört, dass die ukrainischen Streitkräfte den Rückzug aus diesem Städtchen Soledar bei Bachmut einräumen mussten, bekannt gegeben haben. Zeigt das nochmal, wie ernst die Lage ist?
Ja, durchaus. Es ist sicherlich ein Beispiel dafür, mit welcher Brutalität dieser Krieg geführt wird, auch mit welcher Taktik Russland da jetzt vorgeht, dass da eben besonders viele Soldaten immer in neuen Angriffswellen immer wieder nach vorne geschoben werden und dass sich die ukrainische Armee dagegen zur Wehr setzen muss. Also was man über Umwege aus Soledar, auch aus Bachmut hört, das sind eben brutale Kämpfe, die da vonstatten gehen, was natürlich per se eine Belastung für die ukrainische Armee ist. Aber wie man hört, sieht man das jetzt nicht als einen großen Rückschlag an, die Tatsache, dass man Soledar jetzt aufgeben musste. Man sieht sich da im Donbass generell insgesamt gut aufgestellt.
Sie haben es erwähnt, Sie waren jetzt in den letzten Tagen für uns vor allem im Nordwesten der Ukraine unterwegs, nahe der Grenze zu Belarus. Wie spürbar ist dort die Anspannung und die Sorge vor weiteren, vor nächsten Vorstößen der russischen Streitkräfte? Wir sprechen ja die Tage viel über eine möglicherweise bevorstehende Frühjahrsoffensive.
Also man nimmt das dort auch in diesen Regionen Wolinien und Rivne ernst, dass es auch dort zu Kämpfen kommen könnte. Das hat es bisher in der Form nicht gegeben, also keine Bodenkämpfe. Die erste Offensive von Belarus aus, die ging ja in Richtung Kiew. Auch damit rechnet man durchaus, dass es dazu kommen könnte. Aber auch eben weiter im Nordwesten stellt man sich darauf ein, dass Russland vielleicht auch zusammen mit Belarus eine weitere Offensive starten könnte. Auch wenn man darauf hinweist, dass die Gegend eigentlich nicht geeignet sei, um eine große Offensive durchzuführen, allein durch die natürlichen Gegebenheiten mit vielen Sümpfen, mit Wäldern. Die Ukraine weist darauf hin, dass sie die Grenzregion stark befestigt habe, vermint habe beispielsweise auch. Und je näher man an der Grenze ist, desto besorgter, wenn man so will, sind die Menschen in den Dörfern zum Beispiel. In Lutsk, in einer Großstadt im Nordwesten, ist man da etwas weniger verängstigt für den Moment. Und man hört auch von sehr wenigen Menschen, dass sie sich vorstellen können oder dass sie planen, für den Fall der Fälle zu flüchten. Das ist grundsätzlich auch der Eindruck, dass viele Menschen hier derzeit weiter ausharren wollen, dass sie diese Phase durchstehen wollen und dass eine große Massenbewegung, Massenflucht, dass es dazu wohl erst dann kommen würde, wenn etwas ganz Dramatisches, wenn etwas Schwerwiegendes sozusagen zu Ungunsten der Ukraine passieren würde.